Guten Morgen und auch viele Grüße aus Warndorf, aus unserer Gemeinde dort. Es ergibt sich ja momentan so, dass so alle Jahre wieder in den letzten Jahren ich hier sein darf und ich freue mich, euch zu sehen und mit euch das Wort Gottes zu teilen und darüber nachzudenken und zu schauen, wie es in unser Leben hereinspricht. Die Politiker, also zumindest die sehr bekannten von Ihnen, die Schauspieler, Sänger, die kennen das Phänomen, dass zehntausende Menschen unbedingt so nah wie möglich bei Ihnen sein möchten. Und sie überwinden manchmal extreme Widerstände, um irgendwie zu Ihnen durchzukommen, um einen Augenblick bei Ihnen zu sein und so von Ihrer Aura etwas aufzunehmen, vielleicht auch ein Selfie zu machen, das man später posten kann, um sagen zu können, hier, ich habe ihn gesehen, ich war bei ihr. 2018, letztes Jahr, da gab es einer dieser vielen Vorfälle, wo ein Mann die Absperrung durchbrach bei einem Beyoncé-Konzert, um zu ihr zu kommen und um sie zu berühren, ein Foto zu machen, man weiß es nicht so ganz genau. Und er hechtete dann durch die Absperrung über die Bühne, ihr hinterher, wo sie nach dem Auftritt hinter die Bühne gehen wollte. Und man sah, wie die ganzen Tänzer und Leute hinterher rannten, weil sie dachten, jetzt passiert irgendwie was Schlimmes. War aber nicht. Man sieht aber daran, dass Menschen manchmal so verrückte Sachen machen, einfach um bei ihrem Star in der Nähe zu sein. Und heute geht es um einen Mann, der sich auch eine Begegnung zu einem Star erkämpft, aber ein Star einer ganz anderen Art, nämlich zu Jesus. Wir wollen zusammen die Geschichte lesen aus Lukas 18. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lade ich euch herzlich ein, sie mit aufzuschlagen und mitzulesen. Eine kurze Geschichte, aber wenn wir uns reindenken, was es im Leben dieses Menschen ausgemacht hat, dann merken wir eine wichtige, eine besondere Geschichte von einem Mann, der sich eine Begegnung zu Jesus erkämpft. Und Lukas 18 von Vers 35 bis 43. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als die Menge vorüberziehen hörte, da erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Wenn ich so eine Geschichte lese, dann stelle ich mir die Frage, warum ist sie in der Bibel? Was wollte der Heilige Geist hiermit bewirken, dass wir diese Geschichte lesen? Was wollte Lukas beabsichtigen, als er diese Geschichte hiermit aufgenommen hat? Ich sehe hier so 6 Stationen und ich würde euch gerne mitnehmen wollen auf diese 6 Stationen, dass wir uns mal in diese Geschichte reinversetzen und kurz stehen bleiben, darüber nachdenken, was passiert hier eigentlich und was will dieser Teil vielleicht auch mir heute sagen, dass ich Jesus und mich besser kennenlerne. Und der Hauptfokus, glaube ich, warum der Heilige Geist diese Geschichte hier hat aufschreiben lassen, ist der, dass wir verstehen, dass Jesus es wert ist, dass wir unsere gesamte Hoffnung auf Rettung auf ihn legen. Jesus ist es wert, dass wir die gesamte Hoffnung auf Rettung auf ihn legen. Und dann gehen wir mal zu der ersten Station und wir sehen diesen blinden Bettler, der da sitzt. Da sitzt er. Ein gewöhnliches Bild in der damaligen Zeit. Betteln war so ziemlich der einzige Beruf, den ein Bettler damals ausüben konnte. Es gab noch keine Werkstätten, in denen Menschen beschäftigt wurden, die Krankheiten haben, die sie sehr einschränken in ihrem Alltag. Und Jericho war eine reiche Stadt damals und viele Menschen zogen da hin und her und das war vielleicht auch eine gute Stelle, wo er saß und Geld sammelte. Und wenn man offensichtlich kranke Menschen sieht, die krank sind, also was ist schon Krankheit? Also andersrum gefragt, was ist Gesundheit? Ja, gesund ist jeder, der sich nicht lang genug untersuchen lässt, habe ich mir sagen lassen. Aber Menschen, die offensichtlich krank sind, so wie dieser Mann, der da sitzt und blind ist, sie sind ein Kennzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt in dieser Welt. Dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Aber das ist natürlich nicht der Ursprung des Elends. Es ist nur eine Spitze eines Eisbergs. Jesus hat oft Blinde geheilt. Und das war auch sein Auftrag. Und wir lesen in Jesaja, in den Propheten, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Welche Blinde meint er hier? Natürlich Blinde im geraden Sinne des Wortes. Menschen, die nicht sehen können. Aber es gibt auch Blindheit im übertragenen Sinne. Und Jesus sagt in Johannes und spricht, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, sagt er, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Es gibt eine geistliche Blindheit. Menschen, die eine falsche Wahrnehmung von sich und der Welt um sie herum haben, eine falsche Wahrnehmung von der geistlichen Realität. Und das ist auch eine Blindheit. Wer im Wasser die Haie nicht kommen sieht, der lebt gefährlich. Wir hatten ja jetzt Urlaubszeit und wahrscheinlich waren einige von euch im Wasser. Und wenn man so tief drin ist und man sieht nicht, was da passiert, dann lebt man gefährlich. Und auch geistliche Blindheit ist tödlich. Sie verdeckt, dass man getrennt von Gott ist und verloren geht und nichts unternimmt. Aber nochmal zurück zu der Geschichte. Da sitzt dieser Blinde. Die Straßen sind voll mit Pilgern nach Jerusalem, weil es ist ja Passahzeit. Und wenn wir darüber nachdenken, dass mehrere hunderttausend Menschen zusammenkommen nach Jerusalem und Jericho war so eine reiche Stadt, eine wichtige Straße ging dahin nach Jerusalem, dann kann man sich vorstellen, sie ist voll mit Menschen. Und das ist die ganze Zeit Lärm. Aber nun hört dieser Blinde, hier passiert etwas, was außergewöhnlich ist. Muss man sich mal vorstellen. Die ganze Zeit ist es laut. Aber dann merkt er, hier geht jemand vorbei. Das ist irgendwie anders. Gehen zu der Station. Da ist Jesus. Der Blinde fragt also, was ist das hier? Was ist hier los? Er fragt die Leute, was passiert hier gerade? Ich sehe ja nichts. Und sie sagen zu ihm, da geht gerade Jesus vorbei, der Nazarener. Jesus war ein grundsätzlich üblicher Name. Also es war nicht so, dass Jesus außergewöhnlich ist. In Spanien zum Beispiel wird es ja öfter gebraucht als Name. Ne? In Deutschland eher selten. Aber damals, Jeschua, hätte auch Johannes sein können oder Dieter oder ähnlicher Name. Aber Jesus der Nazarener, das ist etwas Besonderes. Es war ein Begriff. Jesus war immerhin schon 3 Jahre unterwegs in einem Land, das kleiner ist als Nordrhein-Westfalen. Und in 3 Jahren hat man schon so ein bisschen etwas von Jesus gehört. Und auch dieser blinde Mann hat von Jesus gehört. Nicht nur, dass er heilt. Er ist nicht nur ein Dorfheiler, der durch die Straßen zieht. Nein, er hat schon gehört und verstanden, hier geht es um denjenigen, der von sich sagt, dass er der Sohn Davids ist. Und für Juden war immer ganz klar, der Sohn Davids ist der König von Israel. Und so versteht er, hier ist Jesus, der Sohn Davids, der König ist eigentlich. Wenn wir die Brücke zu uns schlagen, dann müssen wir uns die gleiche Frage stellen, insofern, dass man sich sagen muss oder fragen muss, was wissen wir eigentlich über Jesus? Was haben wir über ihn gehört? Der Blinde wird sich nach Jesus ausstrecken, aber er wird es deswegen tun, weil er Jesus gewissermaßen kennt. Er weiß, nach wem er sich ausstreckt. Man wird sich nie nach Jesus ausstrecken, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, wen wir da eigentlich in Jesus haben. Warum soll man nach Jesus rufen, wenn man nicht denkt, dass er der König der Könige ist, der Herr des Universums? Menschen rufen nicht nach Jesus, weil sie nicht wissen, wer Jesus ist. Und das ist ihnen nicht zu verübeln, oder? Aber wenn wir wissen, wer Jesus ist, der Sohn Davids, und er würde vorbeigehen, wir würden alles tun, um zu diesem Jesus zu kommen. Gehen wir zur nächsten Station. Und diese Station ist nicht so greifbar. Da geht es um Glauben. Glauben gegen alle Widerstände. Das Besondere in der Geschichte ist, dass wir sehen können, was dieser Blinde über Jesus dachte. Woran können wir das sehen? Nun, an seiner Reaktion. So wie er handelt. Es zeigt, wie er über Jesus denkt. Wir sehen seine Hilflosigkeit. Er ist blind. Was kann er schon tun, wo Jesus vorbeigeht? Er ist blind, aber er ist nicht stumm. Wir stellen uns vor, wie das war. Jesus geht vorbei und die ganze Gefolgschaft von Jesus geht ihm hinterher. Jesus ist an ihm vorbeigegangen. Hat er ihn nicht gesehen? Er ist an ihm vorbeigegangen und die Menge zieht hinterher. Und Jesus ist schon eigentlich vorangegangen und da sind die Leute, die ihm hinterhergehen. Und er nimmt erst später wahr, dass es Jesus ist. Jesus hat ihn nicht direkt geheilt. Und das scheint auch merkwürdig zu sein. Hat er ihn übersehen? In unserem Kopf ist das manchmal so, wenn wir die Geschichten lesen, also wenn ihr jetzt den Plan durchlest, auch um durch das Neue Testament zu kommen, dann hat man manchmal den Eindruck, in einer Schneise von 500 Meter links und rechts von Jesus wurden alle geheilt. Als wären alle Menschen um Jesus herum gesund. Aber das war nicht so. Kurze Zeit, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wird ein Lahmer im Tempel geheilt von Petrus und Johannes. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und er war schon seit vielen, vielen, vielen Jahren krank. Und wie oft war Jesus im Tempel? Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, die krank waren um ihn herum. Das sagt auch etwas über seinen Auftrag aus. Aber nun ist dieser Mann da, dieser Blinde, und er sieht und hört, er sieht nicht, er hört Jesus nun vorbeigehen und nun muss er gegen den Widerstand von Menschen ankämpfen. Er muss nun dagegen anschreien, um irgendwie zu Jesus durchzukommen. Auf dem Weg des Glaubens, den wir gehen, ist es auch manchmal so, dass wir durch Widerstände ankämpfen müssen, um zu Jesus zu kommen. Und ihr habt jetzt letztens Taufe gehabt, hast du erzählt. Wir haben jetzt auch demnächst eine Taufe am See, wird kalt werden, glaube ich. Und wir hatten auch eine, und ich finde es immer so interessant, die Geschichten der Leute zu hören, wie sie zu Jesus gefunden haben. Und jeder von euch hat so seine Geschichte, wie man zu Jesus gefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber manchmal geht man so richtig gegen Widerstände an. Und die klassischen Widerstände sind ja Menschen, vielleicht in der Familie und Freunde, die nicht gläubig sind und die einen versuchen, von Jesus abzuhalten. Ey, hör auf, dich mit Jesus zu beschäftigen. Lass es mit der Bibel. Bist du denn durchgedreht oder was? Aber nicht selten sind gerade die Menschen, die um Jesus herum sind, ein Widerstand, um zu Jesus zu kommen. Und das ist irgendwie tragisch. Sie geben dann den Menschen das Gefühl, wir, die wir um Jesus herum sind, gebe manchmal den Menschen das Gefühl, die nicht dazugehören, dass sie es nicht wert sind, dass sie zu Jesus kommen sollen. Und viele hatten es schwer, zu Jesus zu kommen. Die Kinder hatten es schwer. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, wo Jesus sagt, lass sie zu mir kommen? Die Kinder hatten es schwer, zu Jesus zu kommen. Die Freunde von dem Gelähmten, wo man das Dach abdecken musste, sie hatten es schwer, zu Jesus zu kommen. Und der Zachäus, übrigens sofort die nächste Geschichte hier in diesem Text, auch er hatte es schwer, zu Jesus zu kommen. Da war nicht nur die Menschen, da war auch die innere Blockade, der Scham da. So gibt es so viele Menschen, auch damals schon, die es schwer hatten, zu Jesus zu kommen. Und bei uns in der Gemeinde war das so, ich habe mich auch die Frage gestellt, wie das bei uns in der Gemeinde ist, für Menschen also ob sie es leicht haben oder ob man es ihnen leicht macht oder schwer macht, zu Jesus zu kommen. Und es gibt eine tragische Geschichte, die kann ich erzählen, weil sie in unserer Gemeinde passiert ist. Als jemand zu mir kam, einer der Leute, mit denen ich mich manchmal getroffen habe, und der auch zum Gottesdienst kam, und dann brachte er mir einen Zettel, den er gefunden hat in seiner Jackentasche nach einem Gottesdienst. Und da drauf stand, war anonymisiert, da war einfach draufgeschrieben, handschriftlich, komm bitte nicht in unseren Gottesdienst, wir wollen nicht, dass du hier bist. Das hat mich so tief berührt. Und ich weiß nicht, wer das war. Wir haben nachher auch in der Gemeinde darüber gesprochen. Es kann nicht sein, dass wir Menschen sagen, sie gehören nicht hierher. Aber das war so eine offensichtliche Geschichte, bei der jemand es nötig gefunden hat, jemand sehr deutlich zu sagen, komm nicht her. Er ist zum Glück trotzdem weiterhin gekommen. So ein Zettel ist sehr krass. Aber man braucht manchmal keinen Zettel, um sich so zu fühlen, dass man hier nicht willkommen ist. Aber wisst ihr, selbst wenn das passieren sollte, und ich kenne euch ja nicht so gut, eigentlich so gut wie gar nicht, aber wenn es Menschen gibt, die hier auch sind, die sich nicht wohlfühlen, die den Eindruck haben, andere wollen mich nicht dabei haben, das ist immer noch kein Grund, aufzuhören, zu Jesus kommen zu wollen. Trotzdem sollen wir auf Jesus zusteuern. Denn welch eine andere Hoffnung haben wir sonst? Und ich kann dir sagen, keine. Wenn es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens geht. Und hier ist der Blinde ein wirkliches Vorbild. Die Frage ist natürlich, warum ist es denn so schwer? Warum ist es manchmal so schwer, zu Jesus zu kommen? Nicht nur gegen die äußeren, auch gegen die inneren Grenzen irgendwie anzulaufen. Natürlich gibt es keine konkrete Antwort, aber ich glaube, es ist auch eine Prüfung, um zu schauen, wie wichtig ist Jesus mir eigentlich? Wie sehr möchte ich zu ihm hin? Der Blinde dachte, das ist meine Chance, vielleicht bekomme ich nie wieder eine. Und ich glaube auch, dass die Widerstände da sind, um uns deutlich zu machen, Jesus ist es wert, diese Widerstände zu überwinden, um zu ihm zu kommen. Natürlich ist dieser Lauf zu Jesus hin nicht zu verwechseln mit Werken, die man tut, um Dinge, die man tut, um gerettet zu werden. Nein, überhaupt nicht. Wir werden natürlich nur gerettet, weil Jesus für uns alles getan hat. Aber diese Widerstände können ein gesunder Weg sein, ein gesundes Vertrauen zu Jesus aufzubauen. Und was immer das sein mag, ob man Gespräche braucht, Bücher, Predigten, Begegnungen, was immer es sein mag, es lohnt es sich, diese Dinge zu erkämpfen, wenn es darum geht, zu Jesus zu kommen. Und nun ist Jesus auf dem Weg zum Kreuz und es scheint so, als würde der Blinde ahnen, das ist meine letzte Chance, oder? Er ist jetzt unterwegs zum Kreuz. Und er schreit, als man ihn versucht zu dämpfen und runterzuregeln, ja, ein bisschen leiser, noch lauter, erbarme dich. So laut kann ich das hier nicht schreien, es wäre unhöflich, wie er das getan haben wird. Erbarme dich, du Sohn Davids. Und es gibt Geschichten von Bekehrungen, wo Menschen zu Jesus finden, die erzählen es ähnlich, als hätten sie manchmal den Eindruck, dass jetzt der Moment ist, in dem Jesus da ist und in dem ich aufgefordert bin, mich für ihn zu entscheiden, und ihm Ja zu sagen oder nicht. Mein Vertrauen jetzt auf ihn zu legen oder ihn abzulehnen. Es mag ein ähnlicher Augenblick gewesen sein. Jetzt gehen wir zu der nächsten Station, der des Problembewusstseins. Ich finde das so ergreifend an diesem Text. Ich finde das so ergreifend, dann zu lesen, da blieb Jesus stehen. Ich stelle es mir vor, da ist diese ganze Masse an Leuten, die so wie so ein Strom fließt an ihm vorbei. Und Jesus ist da und hinter ihm eine Menge Leute. Und auf einmal, da hört er diese Stimme und er bleibt stehen. Und alle bleiben stehen und denken, was ist los? Warum geht es nicht weiter? Was passiert hier gerade? Jesus blieb stehen. Kriege ich eine Gänsehaut. Er hat ihn gehört. Durch die Menschenmenge hindurch. Durch das geschäftige Treiben hindurch. Durch die Gespräche hindurch, die er gerade geführt hat, mit anderen Leuten um ihn herum. Manchmal haben wir den Eindruck, dass bei dem, wie wir uns vorankämpfen zu Jesus, dass es Gott gar nicht kümmert. Dass Jesus uns gar nicht hört. Als wäre es vergeblich, nach Jesus zu rufen. Aber auch wenn es so ausschaut, als würde Gott uns nicht sehen und nicht hören, Jesus sieht uns. Und er hört uns sehr wohl. Das ist die Geschichte von Hagar in der Wüste im Alten Testament mit ihrem Sohn Ismael, der kurz vorm Verdursten ist und sie schreit zu Gott. In der Wüste, da ist niemand. Aber Gott sieht sie und erbarmt sich und redet zu ihr. Da ist die Hanna in ihrer Not der Kinderlosigkeit und sie weint vor Gott und sie denkt, Gott hört sie nicht. Möglicherweise hat sie das Gefühl, aber sie weint vor Gott. Gott sieht sie und Gott hört sie. Die Jünger auf der aufgepeitschten See im Boot, sie könnten den Eindruck haben, Jesus ist jetzt nicht da. Und doch sieht Jesus sie. Wir haben die Zusage in Jeremia, da heißt es, wer mich suchen wird, wird mich finden, wenn er mich von ganzem Herzen von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jetzt kommt eine Frage von Jesus. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob das eine notwendige Frage ist. Er steht nun vor Jesus, ist dahin gebracht, ist blind. Und Jesus sagt, was willst du denn, dass ich jetzt tun soll? Liegt die Antwort da nicht auf der Hand? Jesus will es hören. Jesus will es von ihm hören, dass er sagt, ich bitte dich, dass du mich sehend machst. Und diese Antwort sagt aus, dass er weiß, was sein Problem ist. Wie ist das in unseren Gebeten, wenn wir zu Gott bitten? Ich habe manchmal den Eindruck, zumindest bei mir ist es so, und die Gebete, die ich so sage, die Gebete, um die ich mich nicht so sehr kümmere, die gehen so in die Richtung, Herr segne, heile, hilf, sei da. Sich nur nicht zu tief mit den eigenen Problemen beschäftigen, es ist so deprimierend. Aber sind die Gebete auch so oberflächlich, oder? Und die Gebetserhörungen sind eigentlich auch so gut wie nicht da. Denn wenn wir bitten, dass Jesus doch bitte da sein soll, hat er schon erhört, aber es verändert sich irgendwie gar nichts. Aber die Dinge beim Namen zu nennen, die für mich ein Problem darstellen, wo ich sehe, das ist echt eine Not, das kostet manchmal richtig Überwindung. Herr, ich bin blind, mach mich sehend. Herr, ich kann diese Rechnung nicht bezahlen, hilf mir. Ich will diese Rechnung bezahlen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dass ich diese Diagnose bekomme und das ist für mich niederschmetternd. Ich weiß nicht, wie ich damit leben sollte. Hilf mir, die Dinge konkret beim Namen zu nennen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir uns unseren Problemen stellen, damit er dann unser Heiler und unser Retter sein kann und wir auch verstehen, dass er das ist. Dann kommen wir zu diesem Punkt, den Jesus jetzt bewirkt und was er machen kann durch einige Worte. Und er sagt zu ihm, sei sehend. Jesus wirkt mit Worten. Etwas, was wir nur begrenzt machen können. Wir können auch mit Worten wirken, oft zerstörerisch. Manchmal auch im positiven Sinne. Ich weiß nicht, hat jemand von euch in diesem Jahr geheiratet vielleicht? nee, in diesem Jahrzehnt. Also, immer wenn man vor dem Standesbeamten steht und er sagt, hiermit seid ihr nun Mann und Frau, hat er etwas bewirkt, hat etwas getan, durch Worte. Man sieht jetzt erstmal nichts, da ist jetzt nicht auf einmal so ein sichtbarer Ring um die beiden rum, aber die beiden sind jetzt ein Paar und das sind sie geworden. Aber diese Wirkungen sind doch sehr schwach im Vergleich zu dem, was Jesus bewirken kann mit Worten, oder? Er sagt, sei sehend, seine Augen gehen auf. Der kann wieder alles sehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir sehen hier, was Glaube bedeutet. Es ist ein Glaube, der sich gezeigt hat darin, dass er die Widerstände überwunden hat, um zu Jesus zu kommen. Wenn Gott uns nicht rettet, sind wir verloren. Das ist diese Haltung, diese Sicht, die wir haben. Wenn Gott mich nicht rettet, wenn Jesus mich nicht rettet, dann bin ich verloren. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Hoffnung, keinen anderen Versuch. Und so wie die körperliche Heilung hier eigentlich nur eine Anzahlung ist für die eigentliche Heilung, die Jesus bringen möchte. Ja? Wir erinnern uns daran, er hat nicht alle Kranken geheilt, aber die er geheilt hat, haben gezeigt, ich kann Kranke heilen, jeder Art, und ich kann auch die Krankheit heilen, die eigentlich alle verursacht hat, nämlich das Durchzogensein mit Sünde seit dem Sündenfall. Das eigentliche Problem ist viel weniger der kranke Körper, sondern die kranke Seele, die durch immerwährende Ablehnung gegen den Schöpfer kaputt geworden ist. Wenn wir älter werden, kennen wir uns immer besser aus mit unserem Körper, oder? Also wir spüren einige Dinge, die wir noch nie gespürt haben. Wir lernen einige Dinge kennen, Funktionsweisen unserem Körper, die uns sonst früher gar nicht interessiert haben. Aber zum Beispiel eine Krankheit verstehen wir auf einmal super gut, wie eine Niere funktioniert und so weiter. Verstehen wir auch, wie unsere Seele funktioniert, wie unser Inneres auf Gott ausgerichtet ist oder eben auch nicht. Die geistliche Blindheit ist eigentlich die Krankheit, die Jesus wirklich heilen will. Das sagt er auch zu Paulus, als er ihn beruft auf eine außerordentliche Art und Weise. Er sagt zu ihm, ich sende ihn jetzt um zu den Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Und das, was der Blinde hier erlebt hat in seinem Körper, haben viele Tausende, Hunderttausende Menschen erlebt an ihrer Seele, dass Gott sie befreit hat von der geistlichen Blindheit, um ihnen sehende Augen des Herzens zu geben. Wir haben das Lied gesungen, das ist ein echter Ohrwurm, das Herz mit Ohren. Und vielleicht schreibt mal jemand ein Lied, Herz mit Augen oder so, aber Ohren ist auch klasse, auf Jesus zu hören. Aber das hat Gott getan. Und das tut er, das hat er unter uns getan, unter euch hier getan, indem er die Augen des Herzens, die Ohren des Herzens geöffnet hat, damit wir Jesus sehen können. Und wir sehen hier die letzte Station, die Auswirkung dessen ist, dass dieser Mann alles hinter sich lässt, um nun mit Jesus zu gehen. Wer von einer geistlichen Blindheit befreit ist, der lässt auch die Dinge hinter sich, um dann mit Jesus zu leben. Er lobt Gott. Aber interessanterweise, auch die Menschen, die versucht haben, ihn von Jesus fernzuhalten, auch sie loben Gott. Auch sie sind überwältigt von dem, was Jesus gerade wieder getan hat. Und deswegen gibt es Hoffnung für Gemeinde. Es gibt Hoffnung für Menschen, die sonst immer so komisch daherkommen und so anscheinend so einen Widerstand aufbauen gegen andere. Wir sehen nicht sehen, wie Gott Menschen bekehrt und sie erneuert zu einem neuen Leben. Dann können auch sie zu einem Lobpreis Gottes bewegt werden. Und das ist Hoffnung. Dafür sind wir geschaffen. Gott zu loben und ihn zu ehren, ihn zu preisen. Was sehen wir in dieser Geschichte, die hier niedergeschrieben ist? Jesus ist es wert, dass wir unsere gesamte Hoffnung auf Rettung auf ihn legen. Er ist es wert, dass egal was es kosten mag, es sich lohnt, um zu ihm zu kommen. Und wenn du mittendrin sein solltest in so einer Situation und du hast den Eindruck, da gibt es so viele Widerstände hin zu Jesus, hör nicht auf zu kämpfen, dich durchzukämpfen. Kämpfe um die Begegnung zu Jesus, zu dem Herrn der Herren, dem König der Könige, der für dich, der für mich sein Leben gab. Und vergessen wir nicht, dass Jesus uns hört. Es kann noch so laut sein um ihn herum, um uns herum. Millionen von Menschen senden ihre Gebete zu ihm. Er überhört dein Gebet nicht. Er hört dich. Er sieht dich. Dein Rufen ist nicht vergeblich und dein Vertrauen in Jesus wird dich retten. Amen.